hat sie tatsächlich gesagt, bevor der Nati auf die Bühne springt. Habt ihr das mitbekommen? So in meinem Alter, wenn man springt, dann könnte man Werbung machen, nicht für irgendwelche Sportartikel, sondern vielleicht mehr für einen Asthmaspray oder so. Gleichbehandlung. Sie ist auch gut gelaufen. Also bin ich jetzt auch gut gelaufen, oder? Alle Menschen gleich behandeln. Jesus hat so ein Hammerprinzip, eine goldige Regel gebracht, Matthäus 7, Vers 12. Ein grundlegendes ethisches Prinzip im christlichen Glauben, oder man könnte sogar vielleicht sagen, eines von den wertvollsten Grundsätzen überhaupt im Zusammensein, im Leben, in einer Gemeinschaft in, oder im Bau vom Reich von Gott. Matthäus 7, Vers 12. Alles nun, was ihr wollt, dass euch die Menschen tun sollen, das tut ihnen auch. Denn darin besteht das Gesetz und die Propheten. Alles, was ihr wollt, was Menschen machen, das machen ihnen auch. Das ist alles, was das Gesetz euch will oder die Propheten, die Stimme von Gott will sagen. Eine Wahnsinnsaussage, die Jesus da gebracht hat. Die Regel ist nicht einfach nur so eine moralische Empfehlung und sagt, ja, das wäre eigentlich noch gut, wenn man nicht von Leuten Sachen verlangen, die man selber nicht bereit ist zu machen, sondern es ist ein aktiver Aufruf, der uns alle zusammen betrifft. Alles, was wir wollen, was andere für mich oder für dich machen, musst du auch bereit sein, auch für die anderen Menschen zu machen, dass du ihnen auch machen. Also es ist nicht nur eine Bereitschaft, sondern mach es auch. Wenn du willst, dass andere dir etwas machen, mach es auch für die anderen Menschen. Wir können sagen, es ist eigentlich ein Leben in einer absoluten Fairness und Augenhöhe mit allen Menschen. Also nichts von den anderen Menschen verlangen, nichts machen, was die anderen nicht. Einfach das, genau das Gleiche, die Gleichbehandlung von den Menschen, so die Augenhöhe und die Fairness, oder? Es betrifft alle zusammen gleich. Die goldige Regel von der Gleichbehandlung, die baut auf dem Prinzip auf von der Fairness und von der Gleichwertigkeit. Die Augenhöhe, das bedeutet ja eigentlich auch, dass wir Menschen als gleichwertig anschauen. Dass wir sagen, hey, wir sind alle gleich, wir sind alle nur Menschen und so auf dieser Ebene miteinander unterwegs sind. Also Gleichbehandlung fängt damit an, dass wir uns alle zusammen als gleichwertig anschauen. Und die Gleichwertigkeit, die sehen wir auch ganz krass im Leben von Jesus, wie er mit den Menschen umgegangen ist, den gleichen Wert gesehen hat in allen Menschen hinein. Römerbrief Kapitel 2, Vers 11 heisst, dass Gott niemand bevorzugt oder benachteiligt und dass es kein Ansehen oder Status gibt. Gott tut niemand benachteiligen, bevorzugen, es gibt kein Ansehen, es gibt keinen Status. Also wir können sagen, Gott macht keinen Unterschied, woher das jemand kommt, aus welchem sozialen Umfeld, aus welchem Bildungsniveau, was für Bildung, dass er geniessen konnte in seinem Leben, in welcher Lebenssituation, nicht einmal aus welcher Vergangenheit, dass jemand rauskommt. Also es ist wirklich kein Ansehen, kein Status, keine Bevorteilung, keine Benachteiligung, die es da gibt. Römerbrief Kapitel 2, Vers 11. Wir sehen ein cooles Beispiel im Leben von Jesus. Es war ein römischer Hauptmann. Der römische Hauptmann ist gekommen und hat Jesus um Hilfe gebeten für seinen todkranken Diener. Viele von euch kennen vielleicht die Geschichte. Tatsache ist, Jesus ist auf die Bitte eingegangen von dem römischen Hauptmann und hat den Diener geheilt. Und das ist sehr erstaunlich gewesen. Und zwar aus folgenden Gründen. Der Hauptmann ist einer gewesen von der römischen Besatzungsmacht. Also er hat zu den Römern gehört. Die Römer sind die, die Juden unterdrückt haben, die Juden geknechtet haben, die über die Juden bestimmt haben. Er hat zu denen gehört, die die Juden absolut nicht gern hatten, oder? Wenn Juden auf einen Messias, Erlöser gewartet haben, haben viele die Idee gehabt, dass genau von diesen Typen der Messias uns befreit. Von diesen Römern, oder? Von diesen Hauptmännern mit ihren Armeen und Galionen und weiss ich, was sie alles da hatten, oder? Von denen befreit werden, das war die Idee gewesen. Also ein Jude war grundsätzlich negativ eingestellt gewesen gegenüber den Römern, römische Besatzungsmacht, bis hin, dass sehr viele Menschen die einfach auch gehasst haben und gesagt, nein, mit denen wirklich Schlimmsten, was uns hätte passieren können. Und trotzdem sehen wir, wie Jesus dem römischen Hauptmann mit viel Respekt begegnet. Und jetzt kommt das Krasse. Er lobt sogar den römischen Hauptmann für den Glauben, den er hat. Der Feind, oder? Er lobt ihn für den Glauben, den er hat und erfüllt ihm den Wunsch nach Heilung. Auf jeden Fall sind die noch wieder gesund. Und wenn man sich das überlegt, was für ein Mensch da vor Jesus gestanden ist, was der symbolisiert hat, der Hauptmann, und Jesus, also könnt ihr sagen, es ist fast Macht von der Finsternis gegen Macht vom Licht, wo der gegenüber gestanden ist, oder? Jesus hat ihn geheilt. Und wir sehen noch andere Begegnungen in der Bibel, Ereignisse, wo Jesus Menschen nicht beurteilen tut. Nach Äußerlichkeiten, nach Status, nach Kriterien und vor allem auch nicht nach Sympathie. Ist mir der jetzt sympathisch oder nicht? Oder nervt mich der? Oder will ich den am liebsten weghaben? Oder was auch immer. Sondern er behandelt alle Menschen genau gleich. Jesus hat jeden Mensch in einer Gleichwertigkeit gesehen. Nicht nach Sympathie oder Ansehen von einer Person leiten lassen. Und nur schon das muss uns doch schon mal zu denken geben, oder? Wie oft sind wir so, und wir tun Menschen beurteilen nach dem Ansehen, das sie haben, oder vielleicht auch, oder sehr oft doch auch, nach dem, wie sympathisch ein Mensch uns gegenüber ist. Da gibt's innerlich etwas, was passiert, und dementsprechend tun wir einen Mensch auch ernst nehmen, oder weniger ernst nehmen, oder tun dem anders gegenübertreten. Jesus hat das nicht gemacht. Wenn man etwas will, eine Gruppe von Menschen hat Jesus besonders behandelt. Das stimmt. Eine Gruppe von Menschen. Um eine Gruppe von Menschen hat sich Jesus besonders gekümmert. Und es sind einfach die gewesen, die sich sonst niemand darum gekümmert hat. Also Jesus hat dort nicht ganz gleich behandelt, wo er gesagt hat, hey, da, jetzt ist einer wirklich in Not. Um den kümmert sich niemand. Der ist am Rand der Gesellschaft. Der ist krank, der ist arm. Um diese Menschen hat sich Jesus besonders gekümmert. Das könnte man vielleicht sagen. Aber er hat Menschen auf jeden Fall in einer Gleichwertigkeit gesehen. Aber das Beispiel vom Zachäus ist auch so krass. Der Zachäus war ein Zöllner. Und Jesus ist hingegangen und er ist zu dem Zachäus heimgegangen. Zöllner sind auch wieder so eine Gattung von Leuten, oder? Das sind hauptsächlich Juden, die für die Römer gearbeitet haben, die für die Römer Zoll eingezogen haben. Und die sind verachtet, die sind ausgestoßen. Und dann kommt Jesus und er geht zu dem Zachäus heim essen. Was denken da? Wie viele tausend Menschen hätten sich in dieser Zeit gewünscht, dass Jesus mal zu ihm heimkommt und essen? Wie viele Leute sind Jesus nachgefolgt, sind an die Rede gegangen, wo Jesus gehalten hat, sind ihm nachgelaufen und haben gedacht, das wäre schon mal cool, er kommt zu mir und sagt, hey, weißt du was, Nette, heute komme ich zu dir, gehe zu Nacht essen. Ihr müsst wissen, so Besucher, Gastfreundschaft, das sind sehr hohe Werte gewesen damals. Also das hat mit Ehre zu tun gehabt. Und Jesus geht zu dem Zöllner und sagt, ich komme heute zu dir essen. Da haben die Leute schon mal rotiert und gesagt, was läuft bei dem, oder? Das ist ein Zöllner. Jesus hat mal gesagt, Jesus, siehst du nicht, wer das ist? Das ist ein Zöllner. Das ist ein Sünder. Was läuft bei dir? Und Jesus hat das genau gesehen, was der Mann alles rundherum hat und welche Vergangenheit das hat und alles. Aber der Mensch selber in einer totalen Gleichwertigkeit. Jakobus schreibt im Jakobus 2, Vers 1, meine Geschwister, ihr glaubt doch an Jesus Christus, unseren Herrn, dem alle Macht und Herrlichkeit gehört. Dann dürft ihr aber Rang und Ansehen eines Menschen nicht zum Kriterium dafür machen, wie ihr mit ihm umgeht. Liebe Leute, die heute da drinnen sitzen, ihr glaubt doch an Jesus Christus, unseren Herr, der alle Macht hat und alle Herrlichkeit. Ist es so? Okay, wenn das so ist, sagt Jakobus, dann dürfen wir unter keinen Umständen Rang und Ansehen von einem Menschen zum Kriterium machen, wie wir mit dem Menschen umgehen. Unter keinen Umständen. Weil ihr an Jesus glaubt, weil ihr Jesus nachfolgt. Der Paulus schreibt im Galaterbrief Kapitel 3, es ist nicht mehr wichtig, ob ein Judisch, Griech, Sklave oder freier Mann oder Frau, weil in Jesus Christus sind da alle gleich. Das heisst, er sagt nochmal einen besonderen Anspruch innerhalb der Church. Dort, wo wir an Jesus glauben, sorry, da darf es keinen Unterschied geben nach Rang und Ansehen. Es darf es nicht geben. Wir dürfen Menschen nicht nach dem behandeln, was sie ausstrahlen, was sie mit sich bringen, wie ihre Vergangenheit aussieht. Wir sind alle zusammen gleich in unserem Glauben an Jesus Christus. Das ist eine riesen, kraftvolle Aussage in einer Church. Das Verständnis, dass alle Menschen gleichwertig sind, das ist die Grundlage von Gleichbehandlung. Wenn man das versteht, die Gleichwertigkeit, dann können wir jetzt weitergehen einen Schritt und sagen, die goldige Regel, die wir heute anschauen, das ist die Regel von der Gleichbehandlung. Nämlich nicht nur, dass wir sagen, noch viele, in Gottes Augen sind alle Menschen gleich wertvoll. In Gottes Augen sind alle Menschen gleich geliebt, oder? In Gottes Augen. Aber die Bibel sagt, es sollte auch in deinen Augen so sein. Es sollte auch in deinen Augen, in unseren Augen, wenn wir sagen, sind alle Menschen gleich wertvoll. In unseren Augen sind alle Menschen gleich geliebt. Das ist noch eine heftige Aussage. Und Gleichbehandlung fängt darum mit dem an, dass wir uns nicht, dass wir uns nie wertvoller fühlen als andere Menschen. Nie. Dass du und ich nie uns wertvoller fühlen als andere Menschen. Da fängt Gleichbehandlung an. Wir fühlen uns nie wertvoller als andere Menschen. Also, ich habe drei Aspekte von Gleichbehandlung für euch heute parat und das nimmt uns so richtig mit und fordert uns raus. Gleichbehandlung im Verhalten, das ist das Erste, was wir anschauen. Matthäus 7, Vers 12 heisst, alles nun, was ihr wollt, dass euch die Menschen tun sollen, das tut auch ihnen. Und das habe ich ein bisschen umformuliert, haben wir das erlaubt und geschrieben, verhaltet euch so, wie ihr es von den anderen auch wünscht. Also verhalte dich so, wie du das von den anderen auch gern hättest, wie das von den anderen auch willst sehen. Ich glaube, wir kommen nicht darum herum, dass wir das lernen in unserem Leben. Wenn wir Jesus nachfolgen wollen, können wir nicht darum herum, dass wir das lernen. Andere Menschen so behandeln, wie wir auch gern behandelt werden. Das heisst, mach dein Verhalten nicht abhängig von dem, was der andere macht. Oder wer der andere ist oder wie der andere ist. Das machen wir doch manchmal, oder? Wir machen unser Verhalten von dem ab, wie der andere ist, wer er ist und was er macht. Und dementsprechend, oder? So wie es im Wald ihr schreit, so schreien wir halt zurück. Das ist doch auch ein Motto, oder? Aber das ist nicht das, was in der Bibel steht. In der Bibel steht, macht das Verhalten nicht abhängig vom anderen, von dem, was er macht oder was er nicht macht, sondern mach es von dem abhängig, wie es du dir auch wünschen würdest. Red so mit den Leuten, wie du auch gerne angesprochen werden willst. Mach anderen Menschen den Gefallen, wo du eigentlich auch gerne hättest, man würde dir den Gefallen machen. Verhalte dich einfach so, wie du das von den anderen auch gerne hättest. Gib den Menschen den Respekt, wo du auch gerne hättest. Gib den Menschen die Aufmerksamkeit, wo du auch gerne hättest. Gib den Menschen die Liebe, wo du sagst, ich kann auch gerne, wenn ich solche Liebe spüre, in einer Gemeinschaft, in einer Begegnung, in einer Beziehung. Simpel, oder? Völlig einfach. Und hey, sorry, ihr habt den Vers alle schon 100-mal. Wer kennt den Vers schon in der Bibel? Dann kennen wir alle, oder? Ich bin mir dann bewusst gewesen und habe gesagt, Nat, jetzt musst du dich anstrengen in dieser Predigt, weil Menschen musst challengen. Sie kennen das alle schon und sie leben schon seit 20, 30 Jahren in diesem Prinzip innen, oder? Und das Ziel ist ja, dass jeder heute so einen Step machen kann und sagt, okay, gut, das da nehme ich mich nochmal, oder? Also, schau, das ist wie bei einem Spiegel. Josh, gibst du mir bis so gut schnell den Spiegel da oben, dass ihr noch ein bisschen Bild habt zum Mitnehmen. Magst du es? Okay. Das ist geil. Danke. Oh. Also, es ist relativ einfach mit so einem Spiegel. Wenn ich will, dass die Person mich anlächelt, dann will ich auch lächeln. Die lächelt mich an. Das ist extrem sympathisch, oder? Unglaublich. Er will mich umarmen. Aber weißt du, die kann auch hässig wirken, oder? Die kann auch so tun, wenn es der eine würde ballern. Also, der Spiegel, das ist eigentlich doch das, wenn ich mir vorstellen, verhalte ich mich so, wie wenn ich vor einem Spiegel würde stehen und sagen, das möchte ich eigentlich sehen von meinem Gegenüber. Das bin ja dann nicht ich, oder? Sondern das ist mein Gegenüber. Aber verhalte ich mich so, wie das, was ich will sehen, was da ist? Das heisst, es muss von mir herkommen. Ich habe mir so gesagt, man ist der Produzent doch von seinem eigenen Spiegelbild. Du kannst nicht da stehen und sagen, was ist das für ein hässiger Typ? Mit dem hätte ich nichts zu tun, oder? Das geht nicht. Du musst vor dem Spiegel und sagen, wow, das mache ich jeden Morgen. Yeah, oder? Unglaublich. Aber du wünschst dir etwas, was da dir entgegenkommt. Und es kommt einfach das entgegen, was du ausstrahlen tust. Das, was du machst, dein Verhalten, zeigt sich da drin. Jetzt ist es eben so, dass das Gegenüber nicht immer wie ein Spiegel reagiert. Aber die Bibel sagt auch nicht, wir sollen auf das Verhalten vom Gegenüber schauen, sondern wir sollen das, was wir wünschen, das Spiegelbild, das wir gerne sehen würden, der freundliche Mensch, der hilfsbereite Mensch, der sollen wir selber sein. Also bist du das Spiegelbild, das du sehen willst? Wenn das Spiegelbild am Morgen nicht passt, dann gehst du mal ein bisschen früher ins Bett, dann sieht es vielleicht am nächsten Morgen besser aus. Oder? Mach etwas. Mach das, was du willst sehen. Verhalte dich genau so wie das, was du willst sehen. Unser Umgang mit Menschen funktioniert genau so. Der Spiegel ist so ein gutes Bild, oder? Was du im Spiegel willst sehen, was du vom Gegenüber willst sehen, das sollst du machen. Das sagt Jesus da in dieser Aussage. Verhaltet euch so, wie ihr das von den anderen auch wünscht. Wenn ich auf den Spiegel zulaufe und sage, ich wünsche mir jetzt einen strahlend lachenden Mensch, dann muss ich das sein. Sonst geht es nicht. Oder? Sonst sehe ich etwas anderes. Was wir vom Gegenüber wünschen, müssen wir selber machen. In der Familie zum Beispiel. In der Familie, wenn du wünschst, dass zum Beispiel bei deinen Kids mehr Verbindlichkeit da ist und du nervst dich, das Larifari-Zeug von den Kindern und sie sind nicht mehr bereit, sich committen oder weiss ich nicht was. Die Unverbindlichkeit. Wenn du das bei deinen Kindern willst sehen, dann musst du das leben. Dann musst du als Vater, als Mutter musst du sagen, ich lebe die Verbindlichkeit, weil ich will das bei meinen Kindern sehen. Das Verhalten, das ich bei meinen Kindern sehe, das lebe ich auch. Das lebe ich vor, oder? Wenn du willst, dass deine Kinder offener sind mit dir. Ich kenne viele Eltern, die sagen, ich habe keinen Zugang mehr zu den Kindern. Und sie reden nicht mehr und sie reden nicht über ihre Gefühle. Aber ich kenne auch ganz viele Männer, die nicht über ihre Gefühle reden. Also wenn du von deinen Kindern erwartest, dass sie über ihre Gefühle reden, was sie beschäftigen, dann musst du heimkommen, musst von dem auch erzählen nach dem Arbeiten. Was sind deine Gefühle? Verhalte dich so bei deinen Kindern, wie du das Verhalten bei deinen Kindern auch willst haben. Wenn du willst, dass deine Kinder weniger am Handy sind. Ja. Gut, das lassen wir jetzt weg, oder? Das ist ja also, unglaublich. Ich habe gedacht, wenn die Kinder weg sind, ist das Problem gelöst, aber die Frau ist ja auch noch da. Gehen wir über zur Ehe, oder? Alle Leute, die Kurator sind, wenn du dir wünschst, dass dein Ehepartner mehr Zeit für dich hat, wenn das Verhalten, das du von deinem Ehepartner wünschst, dann leb das selber so. Mach das selber so. Wenn du willst, dass dein Ehepartner mehr auf deine Bedürfnisse eingeht, dass es im Verhalten einfach mehr auf dich zukommt, dann leb du das auch. Leb du mal das so, wie du willst sehen vor dem Spiegel. Was dein Ehepartner macht, das müssen wir mal weglassen, oder? Aber deine Aufgabe ist nicht, was dein Partner macht, sondern deine Aufgabe ist, was du machst, wer du bist und wie du bist. Wenn du wünschst, dass dein Ehepartner mehr deine Liebessprache redet, dann lern einmal seine Liebessprache und fang einmal an, einfach permanent in seiner Liebessprache zu reden. Das, was du willst sehen da drin, in deinem Ehepartner, das musst du machen, selber. Ohne, dass du Gewähr hast, dass der andere das auch macht. Oder? Wir machen es ja nicht vom Verhalten vom anderen abhängig, sondern wir nehmen es unsere Aufgabe, das, was wir wollen sehen, das machen wir auch. In deinem Job. Das, was du erwartest von deinem Chef, von deinen Mitarbeitern. Zuverlässigkeit. Lebst auch Zuverlässigkeit. Wenn du sagst, ich mache immer so einen hässigen Stein und ich hätte eigentlich mal Freude, ich wäre freundlich, wenn ich arbeite oder was auch immer, dann lebt das auch. Fang an, das Verhalten an den Tag zu legen, was du gern willst, was die anderen auch machen. Das sagt der Vers. Hilfsbereitschaft. Und jetzt, jetzt bringen wir das ganze Spiel in die Empathie ein. Wisst ihr, was Empathie ist? Das ist sich noch in eine andere Person einfühlen, oder? Also nicht nur das machen, was ich gern hätte, sondern ich fühle mich jetzt auch noch ein bisschen die andere Person ein. Zum Beispiel nach dem Gottesdienst. Das ist ein praktisches Beispiel, können wir alle leben nachher. Nach dem Gottesdienst, dann freuen wir uns, wir können da rausgehen, Barista ist parat, Hamburger gibt's, wunderbar, und wir können zusammen hocken mit Freunden und können mit den Leuten, die wir uns schon lange gefreut haben, dass wir am Sonntag wieder sehen, zusammen hocken und können mit denen etwas essen und können mit denen etwas trinken, das ist mega cool, oder? Jetzt kannst du dir aber überlegen, komm, ich mache jetzt nicht einfach das, was ich gern will, sondern ich überlege auch, was die anderen gern hätten. Und du siehst vielleicht neue Leute, Leute, die das erste Mal da sind. Und du sagst, hey, ich gehe jetzt zu jemandem Neuem an. Ich habe mit Freunden, kann ich sehe sie in der Kleingruppe wieder oder was auch immer, aber ich gucke jetzt heute zu jemandem an, der neu da ist, der das erste Mal da ist, zu jemandem, den ich noch nicht kenne, und zwar aus einem einfachen Grund, weil ich mir vorstellen kann, in seiner Situation hätte ich das auch gern. Wäre ich das erste Mal da, wäre ich heute richtig allein, ich verloren da rumstehe in dem Feuer, dann hätte ich auch Freude, wenn jemand auf mich zukommt. Also habe ich auch das Verhalten, wo ich denke, dass die Person das könnte haben. Weil ich kann mir das vorstellen, oder? Wie das wäre in seiner Situation. Das ist Empathie. Und das funktioniert auch, das Prinzip, oder? Ist übrigens so einfach ein kleiner Hinweis, die wenigsten Menschen kommen in die Kirche, weil sie endlich mal wieder allein sind. Einfach so als kleine Motivationsspritzen, oder? Also wenn ihr da aussen jemand dort, steht ein allein rum und sagt, ja, der will das vielleicht, oder? Nein, vermutlich nicht. Vermutlich ist er nicht in die Kirche gekommen, weil er allein will rumhocken oder allein will rumstehen. Ein weiterer Punkt von Gleichbehandlung. Allgemein Gleichbehandlung im Verhalten haben wir gehabt. Jetzt geht es um Gleichbehandlung. Und wir bleiben jetzt ein bisschen bei der Church. Weil das ist unser bestes Übungsfeld. Wir als Church miteinander. Gleichbehandlung im Dienen, im Mittragen und im Mitwirken innerhalb der Church. Matthäus 7, Vers 12. Alles nun, was ihr wollt, dass euch die Menschen tun sollen, das tut ihr ihnen auch. Alles, was ihr wollt, was die Menschen tun sollen, das tut ihnen auch. Was bedeutet das? Aufs Dienen da in der Church? Aufs Mitwirken oder Mittragen in der Church? Einmal mehr Jesus, ein krasses Vorbild. Wir lesen das Ereignis Johannesevangelium, Kapitel 13. Jesus, Gottes Sohn, Rabbi, Meister von den Jüngern. Eines Tages knüllt er ab, nimmt eine Schüssel mit Wasser, ein Tüchli und fängt an, allen Jüngern Füße zu waschen. Und wisst ihr, die Jünger haben gedacht, was läuft? Rabbi, was läuft? Er hat sogar gesagt, nicht bei mir. Unglaublich, oder? Hat man sich nicht vorstellen können. Was Jesus, sehr schräg war, was Jesus da gemacht hat. Und jetzt können wir etwas ganz Wichtiges lernen aus dieser einfachen Handlung, wo der Gottessohn, der Rabbi, der Meister, der Jesus, der Messias, abknündet und anfängt, seine Jünger die Füße zu waschen. Da können wir zwei Sachen lernen. Erstens, wie Jesus in einer krassen Demut den Menschen dient hat. Jesus hat die höchste Autorität gehabt. Menschlich gesehen, absolut, er war ein Rabbi, er ist mit Meister angesprochen worden, er war eine religiöse Autorität, aber auch geistlich, sorry, Gottes Sohn. Gottes Sohn knüllt ab und wäscht den Menschen die Füße. Er hat sich auf die gleiche Ebene gestellt wie ein Diener. Das war Arbeit von einem Diener. Übrigens, Jesus sieht uns alle zusammen als Diener. Also wenn du dich fragst, wie sieht mich Jesus als Diener? Er sieht uns als Diener. Und in einer Kirche, ganz besonders, das Höchste, was du kannst erreichen in der Kirche. Vielleicht denkst du, kennt ihr das? Wenn irgendwie du gehst eine neue Stelle anschauen und du sagst, in meinem Interview fragst du irgendwann, sagst, ja, was sind denn meine Optionen, wie kann ich mich weiterentwickeln, was kann ich werden, wo kann ich hinkommen in dieser Firma, oder? Und der Chef von der Firma sagt dir, das Höchste, was du bei uns kannst erreichen, das ist Diener. Nimmst du dich still? Das ist es, im Reich von Gott. Im Reich von Gott, das Höchste, was du kannst erreichen. Es steht, niemand ist höher als der Diener. Als Jesus, der selber dient hat. Johannes 13, Vers 12 steht, versteht ihr, was ich eben getan habe, sagt Jesus. Versteht ihr, was ich eben getan habe, als ich euch die Füße wusch? Fragt er sie. Ihr nehmt mich Meister und Herr und was? Und das mit Recht, denn ich bin es. Ja, ich bin euer Meister, ich bin euer Herr, ich bin Gottes Sohn, ja. Wenn nun ich, der Herr und der Meister, euch die Füße gewaschen haben, so sollt auch ihr einander die Füße waschen. Ich habe euch ein Beispiel gegeben, damit ihr auch so handelt, wie ich an euch gehandelt habe. Ich habe euch ein Beispiel gegeben, dass ihr es genau so macht, genau so. Das Zweite, was wir lernen können in dieser Geschichte, erwart nichts, was du nicht selber parat bist zu machen. Erwart nichts, was du nicht selber parat bist zu machen. Church Family ist eine dienende Gemeinschaft. Eine Gemeinschaft, wo sich Menschen gegenseitig dienen. Eine Gemeinschaft, wo man sagt, hey, wir wollen auch Menschen dienen, die Gott noch nicht kennen. Aber wir sind eine dienende Gemeinschaft. Church Family ist eine dienende Gemeinschaft. Der Paulus beschreibt Church Family so als Körper, oder? Er sagt, das ist wie ein Leib, wie ein Körper. 1. Korinther 12 könnt ihr das nachlesen. Und jedes Teil hat seine Aufgabe. Jedes Glied im Körper hat seine Aufgabe. Und jedes Glied ist wichtig und wertvoll und es braucht einander. Und die ganze Power vom Körper, der kommt nur gemeinsam. Der kommt nur gemeinsam. Alles andere ist limitiert, oder? Wenn einzelne Glieder die Aufgabe nicht wahrnehmen, ist der Körper limitiert. Er hat nicht den Power wieder, wenn alle zusammen voll dabei sind. Und der Paulus sagt, ihr seid wie so ein Körper. Ihr gehört zusammen, ihr seid so ein Körper. Ein Körper kann nicht existieren ohne die einzelnen Teile. Und genauso ist es mit der Gemeinde. Jeder ist wichtig. Und jeder ist darauf angewiesen, dass der andere seine Funktion hat. Jeder ist darauf angewiesen, dass der andere seinen Beitrag leistet. Der Körper denkt nicht, ah, das ist super, ich habe zwei starke Füße, jetzt brauche ich die Arme nicht, ich brauche die Ohren nicht, ich brauche die Augen nicht. Die Füße sind der Hammer. Die bringen mich vorwärts, oder? Bis zur nächsten Wand, wenn die Augen nicht da sind, oder? Jeder ist wichtig und jeder muss dazu beitragen. Das so funktioniert gemeint. Also, die Theorie ist ganz einfach. Die Theorie, die wir sehen in der Bibel, ist etwa so, wir erwarten vom anderen nur das, was wir selber parat sind zu machen, auch innerhalb von einer Church Family. Wir haben keine Erwartung an die Church Family, an Menschen in dieser Church Family, was wir nicht selber parat sind, auch zu machen. Wir dienen einander in einer grossen Demut, so wie Jesus auch dient hat. Wir haben ein Ja zum Diener sein, hier in der Church Family. Niemand fühlt sich besser, wieder ein anderer, alle sind parat, alles zu machen. Wir fühlen uns nicht gut für gewisse Sachen. Wir sind wie der Körper und nur gemeinsam haben wir das grosse Potenzial. Ready? Ist das die Theorie, wo wir dahinterstehen können? Sehen wir so. Die Bibel sagt es. Wer ist alles dafür? Sehen wir so in der Bibel. Gemeinde, Family, Church Family funktioniert genau so. Alles. Matthäus 7, Vers 12. Alles nun, was ihr wollt, dass euch die Menschen in der Church Family, kleine Ergänzung von der Redaktion, tun sollen, das tut ihr ihnen auch. Also, alles, was ich mir wende, was Menschen in der Church Family machen, das machen denen auch. Jetzt Theorie easy, oder? Umsetzung hat ein paar Tücken. Ich freue mich mega, dass es nach dem Gottesdienst immer Food und Getränk gibt und so. Ich gehöre zu denen, ich komme den Gottesdienstablauf jedes Mal zugeschickt über und eins von den ersten schaue, ja, was gibt's zu essen? Ah, ich freue mich. Und ich liebe das Food-Team da, wirklich, oder? Und das Cafeteria-Team, mega. Die Frage ist, bin ich auch bereit, mich für die Gemeinschaft zu engagieren? Bin ich auch bereit, mich zu engagieren? Es können nicht alle im Food-Team sein, aber es gibt noch andere Aufgaben, oder? Aber ich sehe, wie wertvoll das ist für die Gemeinschaft, die wir haben jetzt als Beispiel. Und jetzt meine Frage ist natürlich, also erwarte von den anderen nur das, was du auch bereit bist zu machen. Allein Schätze von dieser Arbeit lange nicht für eine funktionierende Church Family. Allein Schätze von jemandem, dass jemand etwas macht, lange nicht, dass der ganze Power von dem Leib zur Geltung kommt. Es braucht jeder in seiner Aufgabe rein. Also wir können von den anderen nur das erwarten, was wir sagen, jetzt bin ich auch bereit, selber zu machen, oder? Bin ich auch bereit, mich in die Gemeinschaft zu engagieren? Bin ich auch bereit, meinen Teil dazu beizutragen? Hey, viele Eltern und ich jetzt als Großeltern denke das Gleiche. Ich bin mega happy und ich schätze das, dass da Teams da sind, die sich um die Kids kümmern, die Gottesdienst machen, schon mit den Kleinen, ihnen Jesus schon lieb machen. Ich schätze das mega. Und jetzt können wir uns natürlich fragen, ja, bin ich denn bereit, mich auch um die Kinder der anderen zu kümmern? Ich kann nur das erwarten, was ich selber auch bereit bin zu machen. Bin ich bereit, mich auch da drin einzusetzen? Das Gute ist ja, manchmal sagt man, Sachen sind nicht meine Gabe, oder? Das funktioniert mindestens bei Eltern nicht in Bezug auf Kinderarbeit. Keiner von den Eltern kann sagen, Kinder sind nicht meine Gabe, weil sie ja selber Kind. Also jetzt bin ich mega happy, dass meine Kinder gehütet werden. Bin ich auch bereit, auch Kinder zu hüten, ihnen auch das Church-Erlebnis zu bieten, bin ich auch bereit. Alles nun, was ihr wollt, dass euch die Menschen in der Church tun, inklusive Kinderhüte, das tut ihr ihnen auch. Das steht so in der Bibel, sorry. Ich bin grundsätzlich sehr stolz auf unsere Church. Ich bin mega happy auf alles, was in unserer Kirche möglich ist, über all die Mitarbeiter, die wir haben. Und im Moment sind wir in einer Phase, es ist gut, wenn wir ja, da können wir ja jetzt laufen, ist immer etwas anderes, immer etwas besser, immer etwas schöner geworden. Das sind so viele Menschen, die sich auch ganz praktisch engagieren hier in der Church, oder? Und ich liebe das. Ich könnte stundenlang zuschauen, wie die arbeiten. Und wenn Elvira kommt und sagt, hey, das Geld ist reingekommen, dann habe ich mega Freude. Freude an den Menschen, die Geld geben. Das ist mega cool, oder? Es ist richtig cool, dass wir Menschen haben, die arbeiten und Menschen haben, die Geld geben in unsere Kirche. Das ist so. Und ohne die gäbe es das nicht. Die Frage ist, an jeden von uns, bin ich auch bereit, meinen Teil dazu beizutragen? Das, was ich so schätze, das, was ich sage, hey, das ist cool, was die anderen bringen und machen, bin ich auch bereit, meine Gaben zu investieren? Bin ich auch bereit, meine Finanzen zu investieren? Ihr erinnert daran, das Gesetz von der Gleichbehandlung ist das Gesetz von der Fairness. Von der Fairness. Und ich jetzt mal so sagen, so salopp ausgedrückt, es ist nicht fair, wenn nur ein Teil am Schaffen ist. Es ist nicht fair, wenn nur ein Teil sein Geld in die Kirche investiert. Sind wir auch bereit, mitzufinanzieren? Sind wir auch bereit, mitzutragen? Mitzubauen? Ganz praktisch. Jesus hat uns vorgelebt, dass wahre Grösse im Dienen und im Gehen liegt. Und das ist ein Merksatz, oder? Jesus hat uns vorgelebt, dass wahre Grösse im Dienen und im Gehen liegt und nicht im Konsumieren und Profitieren. Das hat Jesus uns vorgelebt. Wahre Grösse ist im Dienen und im Gehen und nicht im Konsumieren und Profitieren. Und ihr könnt das in jede Gemeinschaft hier tun. Ihr könnt euch näher klicken von jungen Leuten, die zusammen sind. Nein, die funktioniert nicht, wenn 3 Leute sich immer engagieren und 5 Leute einfach mitlaufen und alles geniessen. Nein, das geht nicht. Funktioniert nie. Es funktioniert auch nicht in der Familie. Es funktioniert nicht als Ehepaar, wenn der eine sich einfach abmüht und macht und tut und der andere sagt, ich habe es so gut, oder? Ich muss nichts machen. Nein, das funktioniert nie in keiner Gemeinschaft. Grösse liegt im Dienen und im Gehen, im gegenseitigen Dienen und Gehen und nicht im Konsumieren und im Profitieren. Und genau das hat Jesus demonstriert, wo Jesus die Schüssel genommen hat, wo er abgeknündelt hat und dient hat den Menschen. Ein grosser Aspekt in dem Beispiel ist das Dienen. Wo er Jesus abgeknündelt hat und dient hat den Menschen, hat er genau das gezeigt. Und hat gesagt, ich habe euch ein Beispiel gegeben, damit auch ihr so handelt, wie ich an euch gehandelt habe. Sind wir uns einig, in der Gemeinde soll es keinen Unterschied geben zwischen der Wertschätzung bei den Menschen, eine Gleichwertigkeit von den Menschen. Jeder ist wichtig und jeder ist wertvoll. Aber die Gemeinde lebt auch davon, dass jeder seinen Teil dazu beiträgt tut. Und das ist eine Frage, und ich bitte euch, die Frage euch zu klären, weil das ist eine praktische Umsetzung von dieser goldigen Regel, die Jesus gegeben hat. Ganz eine praktische Umsetzung. Bin ich bereit, das, was ich von anderen wünsche, das, was ich so schätze, was andere machen, bin ich bereit, das auch selber zu tun? 1. Korinther 12, Vers 25. Nach seinem Willen, nach Gottes Willen, soll unser Leib, unsere Church, nämlich eine untrennbare Einheit sein, in der jeder einzelne Körperteil für den anderen da ist. Jeder. Leidet ein Teil des Körpers, so leiden alle anderen mit und wird ein Teil geehrt, freuen sich auch alle anderen. Gleichbehandlung innerhalb von der Church Family. Wir sind ein super Übungsfeld für die Gleichbehandlung. Und glaubt mir, wenn wir das gecheckt haben und wenn wir das packen als Church, was das wirklich bedeutet, wir werden eine krasse Ausstrahlung haben gegossen, viel, viel mehr. Ich möchte einen wichtigen Einschub machen. Nicht jeder kann gleich viel investieren. Gaben, Möglichkeiten, Zeit, Finanzen, die jeder hat, die sind unterschiedlich. Und es ist ganz wichtig, es gibt auch Phasen im Leben, wo man einfach darauf angewiesen ist, von einer Gemeinschaft dürfen getragen werden. Egal welche Gemeinschaft das ist. Es gibt so Phasen im Leben, da bist du einfach froh, darf ich getragen werden, ohne mich zu investieren, ohne etwas zu machen, weil da ist die Gemeinschaft da und sie treibt mich. Das ist ganz wichtig, ist ganz ein wichtiger Aspekt von der Gemeinschaft auch. Und ich will nicht, dass heute irgendjemand mit einem schlechten Gewissen rausläuft, weil er im Moment in einer schwierigen Situation ist, wo ihn limitiert in dem, was er geben kann und was er machen kann. Niemand. Für das sind wir da. Dich zu tragen in einer solchen Situation, für dich da zu sein, mit dir zu beten, mit dir im Weg gehen, dir zu helfen, auch ganz praktisch. Also nicht, dass man das jetzt einfach ausblendet. Ich rede von diesen Momenten, wo wir ready sind, vorwärts zu gehen, wo wir ready sind, uns zu investieren, wo wir parat sind, etwas zu machen. Da, ich rede von diesen Momenten. Der Power unserer Church liegt drin, dass jeder einander dient und gemeinsam, dass wir gemeinsam miteinander die Kirche tragen. Und wenn du jetzt da innen sitzt und merkst, hey, ich hocke eigentlich auf der Zuschauertribüne da in dieser Kirche, dann ich lade dich von ganzem Herzen ein, komm da auf dieser Tribüne oben runter und komm auf das Spielfeld von Gott und hilf mit, wird ein Teil, bist ein Teil von unserer aktiven Church Family. So, zum Schluss haben wir noch ein Goodie. Das nimmt man gern mit, oder? Also. Und der Titel heißt Gleichbehandlung in der Evangelisation. Gut, Evangelisation als Goodie wird nicht immer als Goodie betrachtet, aber es ist jetzt einfach mal ein Titel und ich tue ihn jetzt gerade erklären. He? Es ist mehr ein theologisches Goodie. Also, ich habe den Vers extra noch mal ein bisschen umgeschrieben, Matthäus 7, Vers 12. So sehr wie du Jesus in deinem Leben schätzt und liebst, so sehr sollst du dich auch dafür investieren, dass andere Menschen dies auch erleben können. Nach dem Motto, was ihr wollt, dass andere Menschen machen für dich, das mach auch für andere Menschen. So sehr, wie du die Beziehung schätzt und so sehr, wie du schätzt, dass Menschen dich zu Jesus geführt haben. Dass Menschen dir die Möglichkeit haben gegeben, Jesus kennenzulernen, in ihrer neuen Beziehung jetzt schon. So sehr sollst du dich einsetzen und investieren. Das macht andere Menschen auch. Dass sie das auch, andere Menschen das auch können erleben, oder? Jesus hat 12 Männer ausgewählt. Jünger. Er hat sie 3 Jahre lang trainiert in der Nachfolge. Dann ist der Moment gekommen. Und sie haben den Heiligen Geist empfangen, sie haben das ewige Leben empfangen. Wisst ihr, was in den meisten Büchern, wie jetzt stehen, Ende gut, alles gut, oder? Mit allen Schwierigkeiten, die da waren, aber sie sind gerettet, sie haben den Heiligen Geist gehabt. Und eigentlich hätten die Jünger können sagen, hey, wir haben alles gehabt in unserem Leben, was wir jemals uns gewünscht haben. Mit Jesus unterwegs in dieser Nähe. Wir haben gesehen, wie gross das Kraft von Gott ist. Wir haben die Herrlichkeit von Gott gesehen. Wir sind gerettet, wir sind erlöst. Und jetzt ab in den Himmel! Das wäre doch wär völlig legitim, wie man sagen, ja, das ist okay. Ich verstehe euch. Ich verstehe euch, oder? Aber dann ist die Geschichte erst richtig losgegangen. Dann sind sie rausgegangen, losgezogen. Dann haben sie sich investiert dafür, dass andere Menschen das auch erleben können. Die haben gesagt, das kann doch nicht sein, das, was wir so schätzen. Wir haben den auferstandenen Jesus gesehen. Wir sind dem auferstandenen Jesus begegnet. Wir gehen und wollen, dass jeder Mensch auf dieser Welt dem auferstandenen Jesus begegnen kann. Was für uns gemacht worden ist, das wollen wir weitergehen. Das wollen wir für andere tun. Und sie sind losgegangen in die ganze Welt. Das Evangelium hat sich verbreitet. Und eines Tages gehört der kleine Nathanael Steinemann von dem Jesus. In der Sonntagsschule hat das früher noch geheißen. Bei den Eltern habe ich es auch schon gesehen. Und viele Menschen haben mir von dem Jesus erzählt. Und eines Tages, nach ein paar Umwegen, hat der Nathanael, schon ein junger Mann, gesagt, das will ich. Ich will mit dem Jesus leben. Ich will dem Jesus mein Leben anvertrauen. Wisst ihr, ich bin heute noch dankbar über jeden von diesen Menschen, wo irgendwo, ich kann in meinem Leben nicht sagen, es war ein Einzelner, es waren viele Menschen. Aber ich bin heute noch dankbar für die Menschen, die gesagt haben, hey, das, was ich auch selber erlebt habe, das Evangelium, das ich selber erfahren durfte, das, was mir andere Menschen auch erzählt haben, das will ich weitergeben. Und so ist es bei mir gelandet. Und so darf ich heute an dem Ort stehen, wo ich jetzt bin. So dankbar für die Menschen. Und ich weiß, das, was ich so schätze, was andere für mich gemacht haben, punkto Evangelium, will ich auch für andere Menschen machen. Das will ich auch für andere Menschen machen. Ich weiß nicht, manchmal sind wir mega begeistert von einem Produkt oder von irgendetwas, oder? Und dann gehen wir hier und dann erzählen wir alle von dem. Wir finden das Beste, was mir passiert ist, oder? So, ich liebe zum Beispiel spezielle Reinigungslümpen. Dann denke ich, der Lumpen ist das Beste, was mir passiert ist. Wisst ihr, wenn ich so einen Lumpen habe, dann probiere ich den aus. Es gibt ja überall die Werbung. Nehme ich so einen Lumpen, probiere ihn aus. Und wenn ich richtig begeistert bin, wisst ihr, was ich mache? Ich gehe hier im Stellenzähl und meine Kinder kommen alle so einen Lumpen über und jeder kommt so einen Lumpen über und am Silvi habe ich auch schon einen Lumpen gebracht und einfach, ja, weil ich so begeistert bin von dem. Und dann denke ich mir mal, ein Lumpen im Vergleich zum Evangelium? Wisst ihr, genauso sollte es unserem Glauben sein. Evangelisation ist nicht ein Zwang, sondern Evangelisation ist Dankbarkeit und Begeisterung für das, was Menschen für uns gemacht haben. Für das, was Jesus für uns gemacht hat. Und das dürfen weitergehen. Das auch dürfen zu leben, oder? Im Römerbrief Kapitel 10, Vers 14 steht, wie sollen sie zum Glauben an ihn finden, wenn sie nie von ihm gehört haben? Wie sollen Menschen zum Glauben finden, wenn sie nie von ihm gehört haben? Und wie können sie von ihm hören, wenn ihnen niemand Gottes Botschaft verkündet? Die Limitierung von der Ausbreitung vom Evangelium sind wir. Das ist unsere Gesprächsverweigerung, wenn es um das Thema geht. Das ist krass, oder? Wir haben jetzt einen Alpha-Life-Kurs und ich will das einfach ganz speziell euch wirklich ans Herz legen. Es geht nicht darum, bist du ein Evangelist. Letztens hat mir jemand gesagt, er lädt jemanden nicht ein, weil er denkt, die Person sei noch nicht so weit. Manchmal höre ich, es liegt mir von der Zeit her nicht so drin. Es ist mir peinlich und ich bin voll dabei. Gell? Ich bin auch nicht der, der einfach irgendwo hingeht. Ich kann doch jetzt nicht fragen. Ehrlich gesagt, ich gehe lieber mit einem Lumpen zum Nachbarn und sage, hey, musst du mal den geilen Lumpen ausprobieren und du bist richtig happy nachher, oder? Weder, dass ich hingehe und sage, hey, weißt du was, das habe ich auch erlebt. Und das will ich nicht mehr missen in meinem Leben. Und das Beste, was mir jemals passiert ist, die Beziehung mit Gott. Und schau es einmal an. Probier es mal aus. Da ist ein Kurs. Why not? Warum nicht? Was hält dich zurück? Das, was wir für uns tun worden ist in unserem Leben, das sollen wir bereit sein, für andere zu tun. Wir haben da unten ein Herz mit ganz vielen Namen drauf, wo mal angeschrieben worden sind und gesagt, da wünschen wir, dass die wirklich das Herz von Jesus kennenlernen können. Dass sie die Beziehung mit Gott einwachsen können. Und wir haben schon ganz coole Anmeldungen vom Alpha-Kurs. Aber der Alpha-Kurs ist nicht limitiert von der Größe. Er ist nicht. Und du denkst nicht, er hat schon genug Leute, die sich angemeldet haben. Denk das nicht. Ich wage mal zu behaupten, jede Stimme, die dich abhält, eine Alpha-Einladung weiterzugeben, ist nicht von Gott. Weil Gottes Leidenschaft ist, Menschen zu sich zu rufen. Gott hat sein Leben gegeben für das. Jesus hat sein Leben gegeben. Kommen wir beten miteinander. Jesus, ich danke dir, dass du so ein genialer Gott bist. Danke dir, dass du der Herr von den Herren bist. König, Gottes Sohn. Danke, Jesus, dürfen wir dich anbeten von ganzem Herzen. Danke für alles, was du für uns gemacht hast in unserem Leben. Und ich danke dir einfach auch für die Gleichwertigkeit, die wir dürfen haben, in der Unterschiedlichkeit, wie wir unterwegs sind, was wir machen. Aber dass das Auge von dir einfach Menschen sieht, geliebte Menschen sieht. Lass uns Menschen sein, die auch in dieser Art um uns schauen. Geliebte Menschen. Und lass uns in das Prinzip, in das goldige Prinzip laufen von dieser Gleichbehandlung. Dass wir dürfen lernen, was es heisst, das zu machen, was wir von den anderen auch gerne wollen. Lass uns ein Lieb werden als Church, wo wir zu vollem Power kommen können, wo jeder seinen Teil dazu beitragen tut. Lass uns Menschen sein, die abknündeln, die Schüssel in die Hand nehmen und dienen. Lass uns nochmal den Glanz sehen von dem Namen Diener, was das heisst. Was für ein Privileg das darf sein, in deinem reichen Diener zu sein. Dir zu dienen, den Menschen zu dienen. Und jetzt, ich bete für den Alpha-Kurs, der jetzt stattfindet. In eineinhalb Wochen fangen wir an. Und ich bete dafür, dass noch viele Menschen da dazukommen. Rührt unsere Herzen nochmal an, dass wir dürfen sehen, was es für uns bedeutet. Vielleicht haben wir es vergessen. Was heisst das wirklich, dass wir dich kennen, Jesus? Was heisst das, dass du für uns an dem Kreuz gestorben bist? Was heisst das, dass Menschen auf uns zugekommen sind? Uns den Weg gezeigt haben zu dir? Und lass uns das auch machen für andere Menschen. Nimm du jeglichen Geist von Gleichgültigkeit, jeglichen Geist von Scham, jeglichen Geist von Hemmungen, nimm ihn weg und lass uns frei sein, Jesus. Frei sein, dir zu dienen, dein Reich zu bauen und Menschen zu dir zu führen. In Jesu Namen. Amen.